Die Corona-Pandemie, die hat nicht nur gesundheitliche Folgen im Berufsleben. Da gelten ja die Frauen auch oft als Verlierer. Kurzarbeit, Minijobs, trotz Arbeit zu Hause, trotz Homeoffice leisten sie den Großteil der Familienarbeit. Und in den Führungsetagen, da behaupten sich weiter die Männer. In Deutschland, da geht man von einer Lohnlücke von 18% aus zwischen Männern und Frauen. Das sind zum einen strukturelle Probleme, aber das liegt auch oft an der Ausbildung der Frauen. Das sagt Personalberaterin Maria Fischer. Sie ist auch Mitglied im Bund katholischer Unternehmer. Sie sagen, es liegt an der schlechten Ausbildung, aber es gibt doch gut ausgebildete Frauen. Wenn wir zum Beispiel bei den Hochschulabsolventinnen mal schauen, da liegt der Anteil der Frauen bei über 50%.
Richtig, aber nicht in den Top-Führungsetagen. Viele Ärztinnen heißt noch nicht viele Chefärztinnen. Das heißt, nach oben wird es immer noch eng. Das sind die beiden Bereiche, wo man hingucken muss. Das eine, was Sie gerade gesagt haben, die top ausgebildeten Leute und in den Bereichen, wo weniger gut ausgebildete Leute tätig sind. Das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Wenn wir mal bleiben bei den sehr Ausgebildeten, wie wir gerade schon gesagt haben, gibt es zunehmend viele Akademikerinnen, aber nach oben wird es weiter dünn. Und es gibt leider zu wenig Frauen, die sich für die sogenannten MINT-Fächer entscheiden, also das ganze naturwissenschaftliche Zeug. Und dann gibt es aber den ganzen Bereich, wo die Personen, Menschen tätig sind, die nicht diese sehr breite akademische Ausbildung haben. Und da gibt es sogenannte Frauenjobs. Da können Sie gar nicht sagen, die Männer sind schlechter bezahlt, weil da gibt es nur Frauen. Also zum Beispiel im gesamten Bereich oder fast nur Frauen. Verkauf im Handel, Reinigungsgewerbe und so weiter. Und die werden einfach als sogenannte Frauenjobs grundsätzlich schlechter bezahlt.
Aber wie erklären Sie sich denn, dass zum Beispiel zu Hause am Herd sind es oft die Frauen, die kochen, in der Profiküche tummeln sich die Männer oder Beispiel Orchester, schauen Sie in die Jugendorchester, mehr Mädels, mehr Frauen, Profiorchester, mehr Männer. Das sind ja eigentlich Gebiete, wo man eben nicht sagen kann, das ist jetzt eher sowas Technisches oder das ist jetzt eher irgendwie sowas, was die Frauen mehr machen.
Da gehört eben die Bereitschaft dazu, das ist eben, man muss die Dinge auseinanderhalten. Das eine sind strukturelle, das andere sind psychologische Probleme. Und je höher die Karrierestufe läuft, ob das bei einer Musikerin oder bei einer Ärztin oder bei einer Juristin oder bei einer MINT-Frau ist, je höher, desto anstrengender, anspruchsvoller. Das heißt, ich muss mich prügeln, um es mal platt zu formulieren, um den neuen Job, um den Karriereschritt, den nächsten gegen die Konkurrenz. Ich muss mich auch durchsetzen, wenn es um höheres Gehalt geht. Und es ist nach wie vor eine psychologische Unterschiedlichkeit, dass Männer das eher machen als Frauen. Ob das jetzt genetisch ist oder Erziehung oder was, völlig andere Frage, aber es ist so. Und diese Bereitschaft, sich auf diese Competitive, auf die Kämpfe einzulassen, die sind bei Männern, bei Frauen unterrepräsentiert, bei Männern überrepräsentiert.
Ich würde jetzt mal behaupten, dass Frauen auch andere Kämpfe ausfechten müssen, weil ist es nicht eher auch die Angst der Arbeitgeber, die Frauen sind teurer, weil sie Kinder kriegen, also nehme ich den Mann?
Das ist ein strukturelles Problem. Das heißt, ihr müsst ja immer auseinanderhalten. Ihnen geht es ja sicher darum, auch Ihren Hörern deutlich zu machen, was kann ich persönlich tun, um für mein Fortkommen zu sorgen. Da ist es natürlich eine strukturelle Frage, welche politischen Regeln haben wir, welche strukturellen Probleme, was haben die Unternehmen für Interessen und dann meine Frage, was kann ich tun, das ist eine individualpsychologische Sache. Und das Unternehmen möglicherweise Frauen in Führungspositionen seltener befördern und damit in andere Gehaltsranges, weil sie Angst vor Kinderkriegen haben, ist ja de facto gar nicht abwegig. Das haben wir ja jetzt in der Corona-Krise gesehen. Wer fühlt sich verantwortlich für Kinderhaushalt, Funktionieren der sozialen Strukturen? Die Frauen. Und solange das so ist, ist das ja gar kein abwegiges Verhalten von Arbeitgebern. Ob das auf Dauer sinnvoll ist, weil sie damit die guten Frauen auch on the long run verlieren. Noch mal eine andere Sache, aber dann komme ich schon wieder zu dem individualpsychologischen Thema. Wenn ich als Frau mir nicht früh genug überlege, wie ich mein Leben strukturiert kriegen will, damit ich auf Dauer in der Lage bin, einen anspruchsvollen Job durchzuziehen, dann wird das nichts. Und da gehört ganz eng dazu die Frage, welchen Ehepartner habe ich? So einfach ist das manchmal.
Tja, den sucht man sich hoffentlich aber nicht nach seinem Job aus.
Naja, ich sag mal so, die Frage ist ja, was will ich auf Dauer? Und wenn ich zu spät über was nachdenke, dann ist der Zug oft schon abgefahren. Lassen Sie mich schon, ich weiß, dass das nicht sehr gern gehört wird, aber es ist oft so. Sie können sich selber in Ihrem Umkreis mal angucken. Frauen sind immer noch eher bereit, einen Mann zu heiraten oder sich mit ihm für ihr Leben zusammenzutun. Ist ja auch egal, ob man verheiratet oder unverheiratet ist. Wenn man gemeinsame Kinder kriegt, ist es oft so, dass der Mann älter ist, dementsprechend schon beruflich weiter, höheres Gehalt hat und der bleibt zu Hause und kümmert sich um die Kinder, die Frau.
Wenn wir jetzt
immer noch so, man glaubt es ja nicht.
Wenn wir jetzt mal darauf eingehen, wie kann man was verändern? Gleiches Gehalt für gleiche Arbeit oder gleicher Zugang zu verantwortungsvollen Positionen kann eine Frau ja auch nicht im Alleingang ändern. Was kann helfen? Richtig. Eine Frauenquote zum Beispiel oder müssten wir zum Beispiel Arbeit wie Pflegeberufe oder Erziehungsberufe aufwerten?
Natürlich. Das ist ja jetzt in Corona auch nochmal deutlich geworden, was wirklich wichtig ist. Und da muss einfach weiter ein politischer Druck auch bestehen. Jeder muss gucken, in welcher Partei er sich engagiert oder welche Partei er unterstützt, was sie tut. Und wenn wir jetzt zum Beispiel gerade eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes haben, dass bei der Analyse, ob Gehälter gerecht sind oder nicht, die Beweislast beim Unternehmen liegt, nicht beim Einzelnen, ist das ein wesentlicher Schritt schon in die richtige Richtung. Ich habe auch heute Morgen die Information, Island ist weltweit das Land, was am weitesten fortgeschritten ist in dem Zusammenhang. Die geben ganz klare rechtliche Vorgaben, wie Gehälter strukturiert werden müssen, wie Beweislast ist. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Frage, die politisch entschieden werden muss. Sie und da muss man wirklich gucken, welche Partei sich um was kümmert.
Sie haben ja Einblick in die Angebote, die Firmen ihren zukünftigen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen anbieten. Gibt es denn da Bereiche, wo Sie sagen können, da ist schon angeglichen worden, was das Gehalt und auch die Positionen betrifft?
Ja, im gesamten MINT-Bereich. Also alles da, wo es zu wenig gute Leute gibt, da werden Frauen genauso gut bezahlt. Das sind die ganzen Fächer Informatik, Mathematik, Physik, Ingenieurwesen im weitesten Sinne. Und da studieren leider zu wenig Frauen.
Was raten Sie denn den Arbeitnehmerinnen, wenn es um die Gehaltsverhandlungen geht? Da haben Sie ja eben schon gesagt, da muss man auch entsprechend für kämpfen.
Mhm. Ja, also der erste Punkt ist immer wissen, was Sache ist. Das heißt, ein sogenanntes oder auch Benchmark. Das heißt, ich gucke wirklich über das Internet, über Verbände, über Organisationen, über die Gewerkschaften, was sind übliche Gehälter für den Job, den ich habe oder den ich anstrebe. Und dann in meinem Umfeld bei Kollegen, Kolleginnen das klären, damit ich weiß, worüber ich rede. Und der zweite Punkt ist individuell, was bringe ich eigentlich meinem Arbeitgeber? Was ist mein USP, ja, Neudeutsch für, was sind meine besonderen Fähigkeiten, die ich habe?
Und Unique
was
sind meine Selling Leistungen? Point.
Ja. Und das muss ich vorher klären, möglichst auch noch mit jemandem diskutieren, der ein bisschen Ahnung davon hat, der mich auch ein bisschen triggert, also dass ich mich anstrengen muss, mich zu verkaufen, dass ich das übe. Und dass ich dann erst in das Gespräch gehe, wenn ich inhaltlich gut vorbereitet bin, wenn ich so ein Gespräch mal geübt habe.
Maria Fischer, geschäftsführende Gesellschafterin der Fischer Personalberatung. Wir haben heute darüber gesprochen, wie Frauen sich beruflich besser behaupten können. Ich danke Ihnen für das Gespräch.